Und dort habe ich wirklich, ich weiss noch, so nach einem Jahr habe ich so das Gefühl gehabt, auch das Umfeld hat wie mit mir wieder andere Themen. Ich kann wieder über anderes Zeug reden. Ich bin noch so viel mehr als die Diagnose. Ich glaube, es hat ein Jahr gebraucht. Das ist nicht irgendwie falsch gewesen. Ich glaube, man darf dort auch nicht schnell dadurch. Aber wieso neue Themen zu haben und eben auch ein Umfeld zu haben, das mit mir über anderes reden kann, als über das.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.
Sie war 23, als sie erfahren hat, dass sie MS hat. Eine Autoimmunerkrankung, die dazu führt, dass sich die Nerven entzünden und lähmen können. Severin Schüppach war dann frisch geheiratet und ihr ganzes Umfeld hat die Diagnose mitgenommen. Irgendwann ist es zu viel geworden und Evelyn musste herausfinden, wie sie mit dieser Krankheit weiterleben kann. Mittlerweile hat sie ein Burnout von ihrem Mann verkraftet, zwei Kinder bekommen und arbeitet als Sozialarbeiterin. Sie erzählt uns im Gespräch, wie sie das Gleichgewicht hat gefunden und immer wieder findet im Umgang mit ihrer chronischen Krankheit. Ich freue mich darauf. Mein Name ist Sarah Maria Graber.
Herzlich willkommen, Evelyn Schüppach.
Merci vielmals.
Mega schön, dass du da bist. Steigen wir gleich steil ein, dort, wo du die Diagnosen bekommen hast. Wie alt bist du gewesen? In was für einer Lebenssituation bist du denn gewesen?
Ja, das war im Jahr 2009 gewesen. Ich war dann 23 gewesen. Mhm. Schon verheiratet. Ich war ganz jung geheiratet, genau. Ich war im Studium gewesen, habe soziale Arbeit studiert. Und habe mein erstes Studienjahr abgeschlossen, als ich eigentlich den ersten Schub hatte, als ich gemerkt habe, dass etwas nicht gut ist.
Der erste Schub?
Genau.
Das heisst, also bei MS ist es typisch, dass man so Schub hat, wo man körperliche Symptome hat, oder? Wie hast du das gemerkt, den ersten Schub?
Genau. Also genau, bei MS ist es typisch, dass sie so schubförmig verläuft. Es gibt aber verschiedene Verläufe. Es gibt auch solche, die wirklich konstant oder so kontinuierlich die Funktionen abnehmen. Und solche Verläufe, das ist eigentlich der häufigste, dass er schubförmig verläuft und sich der Körper wieder wie regeneriert nach einem Schub oder einem teilweise. Und das auch im Verlauf des Lebens irgendwann ist gleich so in einen kontinuierlichen Verschlechterungsprozess hineinkommt. Genau. Gemerkt habe ich das, dass ich auf meinem linken Auge plötzlich nicht mehr so gut gesehen habe. Ich habe dann noch gedacht, das ist ein bisschen Stress, ich hatte Prüfungen und habe gedacht, wenn jetzt die Sommerferien kommen, so, dass sich das wieder erholt. Mhm. Aber das ist dann sehr schnell eigentlich schlechter geworden. Also ich hatte so wie einen Tunnelblick. Es ist irgendwie kleiner geworden, so das Sichtfeld vom linken Auge. Und wenn ich rechts oder links geschaut habe, also probiert das Auge zu bewegen, hat es mir so wie reingestochen auf der Seite. Und das war dann eine sehr Nervenentzündung. Genau.
Und das bist du dann mal gezeigt zum Doktor. Und da war dann ziemlich schnell klar gewesen, dass es etwas Ernstes ist, oder? Wie war der Prozess gewesen?
Für mich war es noch nicht so schnell klar gewesen, glaube ich. Ich war auch noch sehr jung und so unbeschwert. Oder ich habe nicht so mit dem gerechnet. Der Hausarzt, den habe ich gar noch nicht kennt. Ich bin vorher fast nie zum Arzt. Der hat mich aber sofort in die Insel geschickt. Er hat 2-3 Kontrollen gemacht und hat gesagt, da muss man in die Insel Abklärungen machen. Ins Unispital Bern, genau. Und hat mich dann dort auch auf einen Notfall geschickt. Das war schon am Nachmittag. Und ich bin dann dort zuerst in die Augenklinik gekommen. Dort haben sie ganz viele Untersuchungen gemacht. Und später, es war schon recht spät am Abend, haben sie gesagt, es ist eigentlich ein neurologisches Thema. Ich müsste in Neurologie auf einen Notfall, aber ich soll doch noch heim schlafen und dann morgen wieder kommen.
Oh wow.
Genau.
Und wie bist du daheim? Wie hast du da geschlafen?
Sicher nicht sehr viel. Ich habe im Fall ja ganz wenig Erinnerungen daran. Ich weiss noch, dass wir noch haben geschaut, dass uns jemand abholen könnte, dass wir irgendwie noch heimkommen, wenn es irgendwie 2 Uhr morgens ist oder so. Und auch, dass ich dieser Ärztin auch dankbar war, dass sie dort hat gesagt hat, geht doch noch mal hey, es passiert jetzt gerade nichts in dieser Nacht. Ihr geht einfach warten auf einen Notfall und es ist nicht so dringend. Wenn andere Notfälle reinkommen, passiert erst mal nichts. Also dann wartet ihr einfach, geht doch noch heim schlafen, so.
Und wie bist du vom Typ her? Weißt, bist du dann jemand gewesen, oder jemand, der sich gerade Sorgen macht und sich das Schlimmste ausmalt und denkt, oi, 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 was könnte das alles sein? Oder bist du eher ruhig geblieben und denkst, es kommt schon gut?
Ich bin sicher, ich bin eher ruhig geblieben. Ich bin wirklich so ein bisschen mal schauen, einfach mal abwarten, mal ruhig bleiben, genau. Wobei ich würde schon behaupten, innerlich bin ich sicher ja, unruhig gewesen, genau.
Nachher bist du am nächsten Morgen auf einen neurologischen Notfall.
Genau.
Und was hat man dort festgestellt?
Dort ist auch noch lange eigentlich nichts. Also es hat verschiedene Untersuchungen gegeben. Ich kann mich erinnern, dass ich lange und viel gewartet habe. Mhm. Und später, einmal ist ein Arzt gekommen und hat gesagt, er ging von einer Nerverkrankung aus. Er hat keinen Namen genannt. dass man das behandeln kann. Mhm. Also hat das ganz einfach so sehr einfach und auch sehr positiv eigentlich formuliert. So. Ich bin noch dann, ich kann mich an das erinnern, aber ich glaube, ich war relativ ruhig gewesen und habe ganz, ganz viele Untersuchungen gemacht. Ich war sehr beeindruckt gewesen. Ich war vorher nie im Spital als Patientin. Ich habe es wirklich nicht so gekannt. Ich habe mich, glaube ich, sehr sicher gefühlt, dadurch, dass man so all die Untersuchungen gemacht hat. Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt, genau. Mhm. Und später hat es dann geheissen, aber für alle Untersuchungen, die jetzt noch gerade kommen, ich komme auf die Abteilung, auf die neurologische, und muss mehrere Tage bleiben. Mhm. Genau, und dann hat man dann auch sehr schnell habe ich Infusionen bekommen mit Cortison, weil das entzündungshemmend ist. Genau, und das habe ich intravenös bekommen. Cortison ist, also ist recht ein starkes Medikament, vor allem in dieser Dosis. Und ich bin unter diesem Medikament recht euphorisch geworden. Also es ist ein bisschen die Ironie von dem Spitalaufenthalt, dass ich, ich war echt sehr optimistisch gewesen. Ich kann mich noch so erinnern, dass mir Leute angerufen haben und ich habe so gefunden, ich habe mega schöne Aussicht und ich habe so viel Positives gesagt. Genau. Rückblickend würde ich sagen, ich war recht durch den Wind gewesen. Ich habe auch später, zu einem späteren Zeitpunkt mal, nochmal so hochdosiert Cortison bekommen und bin auch dann einfach sehr angetrieben gewesen und so sehr
positiv,
motiviert. Ja, genau. Und dann gleichzeitig leidet es einem mega an, ich habe mega geschwitzt, ich war eigentlich überhaupt nicht fit gewesen, aber einfach so der Antrieb war mega hoch gewesen, genau.
Und dann ist der Moment gekommen, was geheißen hat, Multiple Sklerose oder MS. Ich habe im Umfeld, als Kind, haben wir Leute gehabt, die MS hatten und das waren schwere Verläufe gewesen. Aber irgendwann sind die wie hat den ganzen Körper nicht mehr bewegen. Und darum habe ich so ein Bild, oder? MS löst in mir so aus, boah, mega krass, mega schlimme Krankheit. Mhm. Was hat das in dir ausgelöst, wo du gesehen hast, oder wo du wirklich so die Diagnose gestellt bekommen hast, MS? Hast du ein Bild gehabt von dieser Krankheit?
Ja, ich hatte ein Bild gehabt. Ich habe Leute auch gekannt, genauso wie du, Leute, die im Rollstuhl waren, die schwer betroffen waren. Im Spital, wo sie mich konfrontiert haben mit dieser Diagnose, es war noch so, man hat zu diesem Zeitpunkt erst vermutet, man hat wie noch zu wenig Anzeichen gehabt, für dass man die Diagnose können stellen konnte. Und ich bin dann so in dieser Ungewissheit, ob es ist oder nicht. Und man hat gesagt, man wird alle 3 Monate ein MRI machen, wo man so die Entzündungsstellen im Hirn dann anschauen kann, schauen, wie sich das entwickelt. Und das ist eigentlich schon nach 3 Monaten habe ich nichts gemerkt in dieser Zeit, aber in dieser Zeit hat es neue Entzündungsstellen gegeben und dann habe ich dann die Diagnose bekommen. Genau.
Ah, das war doch eine schleichende Diagnose gewesen, eigentlich,
ja, nicht
so
genau.
Von heute auf morgen.
Genau, und dort haben sie mir so beim ersten Mal, als ich dann im Spital war, haben sie mir auch ganz fest empfohlen, dass ich nicht googeln kann, weil es wirklich MS ist eine Krankheit, die ganz unterschiedliche Verläufe kann haben und ganz viel Unterschiedliches kann bedeuten.
Du hast mir auch gesagt, es ist eine Krankheit mit 1000 Gesichtern. Was heisst das? Also, kannst du die Bandbreite vielleicht ein bisschen beschreiben, weißt, von eben Worst Case zu milden Verläufen?
Ja, genau. Also, es ist ja eine Autoimmunerkrankung und es ist so, dass die Nervenbahnen angegriffen werden und dann kann es einfach zu Ausfall kommen, halt dort, wo die Nerven durchtrennt werden oder eben also entzündet sein.
Und das heisst, das kann Lähmung,
oder? Das kann irgendetwas bedeuten. Also das kann man, die Entzündungsstellen kann man haben im Hirn oder man kann sie auch im Rücken haben. Und je nachdem, kann das natürlich heissen, dass die Funktion von der Beine ausfallen oder eben jetzt in meinem Fall, dass sich ein Sehnerv entzündet. Das kann wirklich ein bisschen irgendetwas bedeuten. Also es ist recht vielfältige, verschiedene. Es kann auch kognitiv einschränken, ihre Konzentration oder ihre Erinnerungsfähigkeit. So, genau. Und darum sagt man, glaube ich, wirklich auch die Krankheit mit 1000 Gesicht. Man kann keine Prognose stellen. Der Verlauf ist sehr individuell. Und es kann sein, dass die Krankheit am Anfang sehr hoch aktiv ist und plötzlich ruhig wird. Es kann sein, dass sie jahrelang sich still hat und plötzlich aktiv wird. Das ist wirklich so, wie das kann ihm zu diesem Zeitpunkt niemand sagen.
Genau. Du bist dann jung verheiratet gewesen, das heisst, du hast einen Mann an deiner Seite gehabt, der das ja dann auch extrem betroffen hat, oder? Zu wissen, ja, meine Frau, die ich jetzt mir vorgestellt habe, das Leben lang mit ihr zu verbringen, hat plötzlich so eine Diagnose. Was hat das mit euch als Paar gemacht? Was hat es mit ihm gemacht?
Hey, ich bin mega dankbar. Ich glaube, er hat nicht sich so Szenarien durchgespielt. Ich glaube, wir sind sehr fest, also eben, wir sind noch sehr jung gewesen. Es ist uns vielleicht auch ein bisschen entgegengekommen. Eine gewisse Naivität, einen gewissen, ein bisschen blinden Optimismus auf eine Art auch, wo wir einfach, ich weiss noch, wir sind mal zusammen, als ich nicht arbeiten bin, weil ich wirklich gemerkt habe, müssen wir das zuerst verdauen. Haben wir uns Auszeit genommen und haben wie so zusammen entschieden, wie wir mit dem umgehen wollen. Und ein Entscheid war wirklich, wir nehmen es fort zu. Wir können gar nicht anders. Es kann wie alles bedeuten und nichts. Es ist wie, es ist so offen. Und ich glaube, das hat mir mega viel Halt gegeben. Für ihn ist glaube ich, unsere Beziehung in dem Moment nicht in Frage gestanden. Oder, ja, das müsste jetzt er selber vielleicht fast sagen. Aber ich habe das Gefühl, wirklich unsere Beziehung hat das sehr, er war dort sehr treu an meiner Seite, war mir zu Arztterminen, hat geholfen mit Entscheiden. Das hat uns sicher sehr auf eine Art auch sehr verbunden, ja, genau.
Wie hat das Umfeld reagiert? Deine Eltern, Freunde, Geschwister, ich weiß nicht.
Ja, genau, ich habe Geschwister, genau. Die waren alle sehr betroffen gewesen, genau. Und das ist, glaube auf eine Art, also ist das etwas mega Schönes auch, wenn man wie merkt, man ist so eingebettet, es wird so mitgedreht. Gleichzeitig hat es mir auch mega leid da. Also ich weiß nicht, es hat mir sehr leid da für so meine Familie, wo so das wie sich muss vorstellen oder miterleben. Genau, meine Schwester hat Ausbildung in Pflege gemacht. Die hat gewusst, was das kann bedeuten, sicher fast am meisten von uns allen. Ja, es hat auch viele schöne Reaktionen gegeben. Also ich habe viele Freunde gehabt, die einfach gefragt haben, was können wir für euch? Wir haben von Leuten Gutscheine bekommen, um irgendwo schön zu essen. Wir waren dann beide im Studium, wir hatten auch nicht viel Geld gehabt. Und es war wirklich schön, dort so Möglichkeiten zu haben, ja, mal neu mal zu Nacht zu essen. Das zum Beispiel habe ich als mega schöne Erinnerung. Und die Leute einfach gefragt oder einfach sind da gewesen und gehört. Ich glaube, das war mega, mega wertvoll gewesen.
Gehört, wie es dir damit geht und was es auslöst.
Genau, einfach gefragt, genau.
Wie hat es sich weiterentwickelt? So ein bisschen längerfristig, wie hat sich die Sehnerventzündung entwickelt? Sind weitere Symptome dazugekommen?
Ja, die Sehnerventzündung hat sich sehr schnell eigentlich zurückgebildet. Also das ist eigentlich sehr schnell wieder gut geworden mit dem Cortison. Halt. Dort ist wirklich, habe ich immer sehr eine schnelle Heilungsphase erlebt. Ich habe, in den ersten Jahren habe ich verschiedene Symptome manchmal gehabt. Einmal habe ich wirklich so gemerkt, wenn ich Sport mache, dass ich dass mir in den Beinen kräuseln, die Beine. Das hat man aber dann nicht mit Cortison behandelt, weil es sich nur so eben unter dem Moment hat gezeigt, wo sich der Körper warm wird. So. Und die Sehnerventzündung ist später eigentlich nochmal wie richtig zurückgekommen. Und die hat man dann wieder mit Cortison behandelt und dann war es eigentlich gut gewesen. Und es sind so Symptome, die ich noch heute manchmal spüre, zum Beispiel später in den Schwangerschaften, halt so am Schluss der Schwangerschaft, wo wirklich der Körper ja viel Energie braucht, wenn man müde ist oder so in stressigen Situationen, spüre ich das manchmal noch ein bisschen. Aber es ist sehr fein. Es ist auch manchmal schwierig, jemandem zu beschreiben. Genau.
Ja, du hast zwei Kinder und Schwangerschaften sind ja so kritische Phasen für MS. Da können wir später noch ein bisschen drüber reden. Nicht mit dem Mega-Wunder, wie es dir in dieser Phase gegangen ist. Und was mich noch Wunder nimmt, du hast mir erzählt, es hat nachher dann so recht viel Raum eingenommen in der ersten Phase, oder? Auch in deinen Gedanken, emotional. Und dann hat es dir einen Wendepunkt gegeben, wo du es plötzlich wie anders hast können anschauen können. Kannst du uns von dem ein bisschen erzählen? Was war so ein springender Punkt gewesen, wo für dich so ein bisschen wie einen Wendepunkt gegeben hat, in die Zukunft zu schauen?
Also das eine war sicher, ich war dann eben im Studium, bin kurz nach der Diagnose in mein erstes Praktikum, habe mit Menschen gearbeitet, die psychisch herausgefordert sind. Ich habe so gemerkt, einfach so, es waren wie viele schwierige Themen gewesen. Ich bin auch noch mit Kolleginnen, vom Studium sind wir noch so Filme geschaut. Ich habe dann irgendwann so gemerkt, hey, ich mag nicht mehr wird mir wie zu viel. Ich hatte dann noch ein Medikament mit starken Nebenwirkungen. Ich war wirklich auch nicht fit. Da musste ich jeden zweiten Tag oder jeden zweiten Abend spritzen. Und hatte dann so durch die Nacht einfach Schüttelfrost, echt starke Grippesymptome gehabt. Und am Morgen bin ich dann eigentlich so halb parat arbeiten oder studieren. Genau. Und es hat mich sehr viel Energie gekostet. Es war echt so eine Phase, in der ich gemerkt habe, so geht es wie nicht. Mhm. Ich bin schon in eine Therapie gegangen, um so das Ganze wie, für mich ein bisschen ordnen. Das hat sicher auch sehr geholfen.
Also in eine Psychotherapie?
Ja, genau. Mhm. Das hat man mir dann empfohlen und das war auch sehr gut gewesen. Ich bin dort vielleicht 3-4 Mal gegangen, genau, und hatte dort wie einfach jemanden gehabt, um wie einhängen, wenn ich es wieder wie brauche. Mhm. Aber so, um so die ersten Schritte, oder so die ersten, so das erste Sortieren halt, mhm, auch ein bisschen, genau. Und dann hat es einen Moment gegeben, wo ich dachte, ich muss mein Studium abbrechen. Ich halte das wie nicht mehr aus, so viel mit diesen schwierigen...
Schweres.
Ja, ja, es war so viel Schweres gewesen. Und mir so diesen schwierigen Themen im Leben zuzuwenden, jetzt brauche ich zuerst mal wie einen kleinen Befreiungsschlag dort. Und habe dort das Studium abgebrochen und habe mich dann mal noch getroffen, genau mit einer früheren Lehrerin von mir, die ich wusste, die MS betroffen ist. Und es war eine schöne Begegnung gewesen. Und sie hat mir dort etwas Unwichtiges mitgegeben auf den Weg. Sie hat dann gesagt, MS ist ein Teil von dir. Und du bist noch ganz viel anders. Und das war für mich wirklich etwas, das war eine mega wichtige Aussage. Das habe ich wirklich, mhm, in meinen Rucksack eingepackt und mitgenommen. Genau, das war dann wertvoll gewesen.
Also MS ist Teil von dir und, mhm, nicht alles von dir.
Genau. Und es hat sich eigentlich in diesem Jahr wirklich auch so ein bisschen gezeigt, ja, wirklich, bin eingestanden dafür, dass ich ein anderes Medikament bekomme. Ich habe die Ausbildung abgebrochen. Wir sind reisen mit meiner Familie auf Australien. Wir haben gezügelt. Sind so in ein altes Haus, das wir selber dürfen renovieren und haben dort noch mit anderen zusammen gewohnt. Und es sind einfach so neue Themen dazugekommen. Und dort, mhm, habe ich wirklich so, ich weiss noch, so nach einem Jahr habe ich so das Gefühl gehabt, das Umfeld hat wie mit mir wieder andere Themen. Mhm. Ich kann wieder über anderes Zeug reden. Ich bin noch so viel mehr als die Diagnose. Ich glaube, es hat ein Jahr gebraucht. Das ist nicht irgendwie falsch gewesen. Ich glaube, man darf dort auch nicht schnell dadurch. Aber ich glaube, ich habe so das erste Jahr wie ein bisschen Umgang gelernt mit der MS, eben den Teil wie zu integrieren in meinem Leben. Mhm. Und gleichzeitig wie so neue Themen zu haben und eben auch ein Umfeld zu haben, das mit mir über anderes reden kann. Also über das. Mhm. Man hat dann plötzlich nachher gefragt, wie war die Reise gewesen? Ja, und nicht, genau, einfach ich bin der MS.
Wie läuft der Umfall?
Genau, ja, genau. Mhm. Genau. Das ist wirklich, glaube ich, für mich sehr etwas Wichtiges gewesen, ja. Genau.
Wie hat es dich verändert als Person, die Diagnose?
Ich denke, es hat mich sehr viel gelernt, weil ich wie die Rolle als Patientin habe erlebt, die Rolle als Betroffene. Mhm. Hat es mir sehr viel gelernt, was das im Leben kann bedeuten kann. Ich merke es jetzt, ich habe später mein Studium noch abgeschlossen, arbeite mit Leuten, die psychisch herausgefordert sind, jungen Erwachsenen, und merke so, ich stelle, glaube ich, anders Fragen. Ich überlege mir anders, was heisst das im Alltag, was bedeutet es für dich? Ich glaube, die MS kann für jeden etwas anderes bedeuten. Mhm. Und der frage ich sehr häufig auch, wenn mir jemand irgendeine Diagnose sagt, von der Rede, frage ich viel mehr nachher, was bedeutet das für dich? Mhm. Heisst das, du kannst kein Kind haben oder du kannst keine Ausbildung machen oder das ist ein schwieriges, was auch immer. Einfach so, weil ich glaube, das kann für jeden etwas anderes bedeuten. Es hat mich sicher wie auf eine Art sensibilisiert drauf.
Wie gehst du auf Leute zu, die... Also sensibilisiert auf, wie du auf Leute zugehst, die irgendwie mit etwas Schwerem betroffen sind gerade. Oder mit etwas, ja, was sie müssen verdauen oder so.
Genau. Also ich bin wirklich auch immer noch häufig überfordert in solchen Situationen. Mhm. Ich glaube, viele.
Du auch?
Ja.
Das ist tröstlich, oder? Das ist immer wieder eine Überforderung.
Ich glaube, ja.
Für dich auch.
Genau. Aber es hat mich gelernt, wie viel mehr zu fragen oder, mhm, auch nicht wollen, eine voreilige Antwort zu geben. Mhm. Sondern einfach vielleicht da sein oder eben fragen. Mhm. Weil ich das auch sehr, ja.
Weil du das selber auch so erlebt hast.
Genau, das auch positiv erlebt.
Was waren, ja, denn für Reaktionen in deinem Umfeld, wo du sagst, hey, das hat mir recht besonders gut da? So. Ja, aber das Zuhören.
Das Zuhören, glaube ich, wirklich das Fragen, was, wie geht es dir denn? Mhm. Was ist denn? Oder Leute, die einfach da waren. Ich weiss noch, beim zweiten Schub, glaube ich, war das. Da ist meine Schwester ist echt mal vorbeigekommen, oder dann war nicht da, mein Mann. Und haben wir zusammen einen Film geschaut. Es ist gar nicht darum gegangen, jetzt mega zu reden, aber es waren Leute da, die mitgetragen haben, die das mit mir durchgelitten haben.
Was hat es für euch bedeutet? Du hast jetzt eben so in Zukunftsplanung, eben Thema Kinder überkommen oder so. Habt ihr euch da von Gedanken? Oder beeinflusst MS-Diagnose solche Zukunftspläne, die ihr gehabt?
Ja, das hat sicher beeinflusst. Mir hat man sehr früh im Spital, das ist auch ein Thema, was ich sehr gewöhnt bin, dass die Fragen kommen, hat man mir sehr früh gesagt, man kann Kinder haben. Man muss sicher jetzt zuerst mal schauen, wie ist so der erste Verlauf. Man muss es planen, mit Medikamenten wie aufhören und dann an die Familienplanung hergehen. Genau. Und sicher, dass man sich gut überlegt, wo haben wir wie Abstützung, wo können wir uns Hilfe holen. Aber eigentlich im Grossen und Ganzen hat man sehr einen natürlichen Umgang damit. Also es war wirklich so ein bisschen, das ist das Thema, wo ihr selber wie könnt entscheiden, genau.
Es ist dann etwas dazugekommen, nach ein paar Jahren, und zwar von Seite von deinem Mann. Der hat alle Zelte abgebrochen, nachdem er sein Studium beendet hat, oder gleich beendet wird haben. Jobs aufgeben, Wohnung aufgeben. Und nachher ist er in ein Burnout gekommen. Kannst du uns dort ein bisschen die Zeit mitnehmen?
Ja, genau. Ja, wir haben uns eigentlich sehr gefreut auf diesen Moment, dass, wenn er das Studium abschließt, dass wir für 4 Monate ins Ausland gehen und wirklich so Zeit haben für uns, um zu reisen, Abenteuer erleben. Genau. Und dann hat er wirklich so in dieser Schlussphase vom Studium, ist er in ein Burnout hineingelaufen, genau, und ist schwer depressiv geworden.
Also, genau. Was hat das bedeutet? Ist er... Also das Klassische, was ich kenne von Depression und Burnout, ist, du schaffst es am Morgen wirklich eigentlich nicht mehr aus dem Bett. Wie hat das bei ihm ausgesehen?
Das hat eigentlich, das hat noch relativ gut funktioniert. Er hat, also, so, ja, was man viel gehört, ist so Aufstehen oder Körperpflege oder so. Das hat eigentlich bei ihm funktioniert. Er war sehr angetrieben, aber echt sehr unruhig. Er war sehr getrieben von Ängsten. Genau, und dann ist dann auch, wir haben dort eine psychologische Unterstützung bekommen und er ist dann in eine Klinik gegangen.
Also was ist denn für ihn so der Punkt, oder für euch, oder ihr gesagt, also jetzt muss etwas passieren, jetzt können wir nicht mehr so weitermachen?
Wir haben, glaube ich, uns dort einfach wir haben die Reise angetreten, bisschen verzögert. Wir haben so das Gefühl gehabt, ich brauche einfach einen ersten Moment und es ist ihm dann so kurz besser gegangen. Wir haben das Gefühl gehabt, komm, wir gehen. Und sind aber nach 2 Wochen zurückgekommen, weil wir gemerkt haben, es ist ihm einfach nicht besser gegangen. Und er braucht jetzt einfach er muss jetzt zuerst das Thema bearbeiten oder muss sich dort wieder regenerieren, wieder gesund werden.
Also er hat nicht können schlafen oder?
Genau, er hat wirklich Angst vor allem gehabt. Angst gehabt, genau. Er hat sehr viel Angstzustände gehabt, genau. Und
wir sind zurückgekommen
und haben keine Wohnung, keinen Job.
Wow.
Und eigentlich nichts gehabt, genau. Und er ist dann in die Klinik und wir haben wie so provisorisch bei meinen Eltern gelebt. Und sind dort so ein bisschen vor dem Nichts gestanden, weil ich auch nicht gewusst, was dort auf uns zukommt. Ob er wieder gesungen wird, ob das wieder wie gut kommt, genau. Und ja, das war sehr offen gewesen, ja. Ein Moment, der sehr, sehr leer und sehr schwierig war, ja.
Und wie lange war denn die Zeit gewesen, wo er in der Klinik war, der hat bei deinen Eltern gewohnt? So die Leere, wie lange ist die gegangen?
Hey, das ist insgesamt, ist er etwa 3 Monate in der Klinik gewesen, genau. Und dann, ist so ein bisschen aufgrund von Krankenkasse, ist echt der Druck gekommen, dass das nicht mehr finanziert wird. Ihm ist eigentlich nicht viel besser gegangen. Und dann ist er jetzt erst noch in die Tagesklinik und hat dann einen Teilzeitjob gefunden als Mechaniker. Das war so sein erster Beruf gewesen, genau. Und ist dann von dort, also dort dann einfach so einzelne Tage wieder arbeiten. Und hat es dann so langsam wie einen Aufbau gegeben, bis er dort irgendwie mehr arbeiten konnte. Und dann hat er dann später ein halbes Jahr später hat er eine Festanstellung gefunden. Genau. In dem ersten Betrieb hat er früher schon mal gearbeitet, also die ihn kennt. Und sie ihm dort sehr wohlwollend eine Möglichkeit gegeben, genau, dass er so ein bisschen Struktur hatte.
Ist das von einem Tag auf einen anderen gekommen oder hat sich das angebahnt bei ihm? Jetzt zurückblickend, was würdest du sagen?
Das hat sich sicher angebahnt. Dort waren sicher Sachen herum, die wie schon belastend waren. Er hat sehr unerwartet, ist sein Vater gestorben. Das Studium hat ihn sehr, er hat Theologie studiert. Und es hat sicher so, wir haben beide einen freikirchlichen Hintergrund. Und dort sind sicher sehr viele Fragen gekommen, die er wie nicht mehr alles können, wie so leben, wie er es vielleicht bisher hat gelebt und wo er die Frage gestellt hat.
Also Glaubenskrise,
ja, so. Alles hat können vereinbaren und ja, das vielleicht ganz neu nochmal für sich hat müssen definieren. Genau.
Du hast dann auch wieder angefangen zu arbeiten, oder?
Genau, ich habe dann zuerst temporär gearbeitet, genau.
Und hat euch das Leben langsam wieder ein bisschen auf festen Boden gebracht, aber es hat ganz viel mit euch gemacht, auch mit dir, oder? Eben auch, du bist auch in deinem Glauben freikirchlich geprägt gewesen. Der hat zusammen einen Glauben gelebt, wo der hat gemerkt, irgendwie fängt es ein bisschen an zu wanken.
Ja.
In diesem Zustand.
Genau. Wir sind beide in einer Freikirche aufgewachsen und sind dann auch zusammen in einer Freikirche gewesen. Und ich glaube, das war wirklich so ein Moment gewesen, wo ich so rückblickend würde sagen, es war so wie ein weisses Blatt gewesen. Ganz neu anzufangen damit, was glauben wir denn, wer ist Gott, wie wollen wir unser Leben gestalten. Ich glaube, vorher haben wir das beide sehr fest viel Werte mitbekommen. Und sie dort auch sehr eingebunden gewesen. Wir haben das, glaube ich, beide sehr positiv erlebt. Und gleich sehr, sehr viel ist sehr oft klar gewesen, was ist richtig, was ist falsch. Und ich glaube, so durch die beiden einschneidenden Erlebnisse, die wir hatten mit meiner Krankheit und mit seinem Burnout, sind wir sicher so von einem Punkt gestanden, wo wir wie uns das auch rausgenommen, dort neu zu definieren, was glauben wir, wie wollen wir leben, wie wollen wir unser Leben gestalten, wie unabhängig von dem eingebettet sein in der Freikirche. Genau, das würde ich rückblickend auch sagen, ist eine Chance gewesen. Auch wenn es mega schwierig war. Genau, es war wirklich sehr eine krasse Zeit gewesen, aber wir haben uns dort wirklich so wie Schritt für Schritt wieder ein bisschen Land zurückerobert und Boden unter den Füßen bekommen. Und dort,
was war schwierig an dieser Zeit, wenn du dich zurückerinnerst? Was war so das Herausforderndste gewesen?
Ich glaube wirklich, für mich war es sehr herausfordernd gewesen, dass er psychisch so krank war. Wir haben viel und gar nicht zusammen reden. Und ich habe mich sehr ich bin mit ihm unterwegs und gleichzeitig sehr allein. Und ich glaube wirklich ganz feste Angst, was, wenn das nicht wieder gut kommt? Was
macht also wenn er nicht wieder gesund wird?
Genau. Die Chance besteht, dass das etwas Einmaliges ist, aber die Chance besteht auch, dass das bleibt.
Also Depression, dass er depressiv bleibt.
Genau,
so.
Ja.
Okay.
Das ist sicher sehr so die Angst davor, was, wenn es nicht besser wird. Genau. Und dort braucht es auch viel Geduld. Ich hatte dort eine Freundin gehabt, die ist sehr vertraut gewesen, auch mit dieser Situation selber betroffen. Und hat mir immer gesagt, du darfst nicht schauen, was ist in einer Woche passiert. Du musst über grössere Abschnitte schauen, weil es sind ganz kleine Schritte, die da passieren. Und das hat mir zum Beispiel mega geholfen. Nicht das Gefühl haben, jetzt ist doch letzte Woche besser gewesen und diese Woche schlechter, sondern wirklich so, wie es noch vor einem Monat gewesen? Oder vor einem halben Jahr? Einfach so wie wirklich die kleinen Schritte feiern auch, die besser werden, als was wieder geht. Und das hat mir, glaube ich, wirklich geholfen, auch geduldig zu sein. Genau.
Hat deine eigene Diagnose MS auch etwas mit deinem Glauben gemacht oder mit deinem Gottesbild? Oder was hat es dort für einen Einfluss gehabt?
Ja, es hat sicher mein Glauben auf eine Art verändert. Eben, ich bin freikirchlich aufgewachsen, habe wirklich das schon als Kind gekannt, einfach so eine eigene Beziehung zu Gott zu haben und zu pflegen und habe auch immer geglaubt, dass Gott mich sieht und mich liebt. Und ich denke, mein Glauben an ihn oder mein Gottesbild hat sich sicher noch so verändert, dass ich heute mehr glaube, Gott ist da, er liebt mich. Und es ist wie gut. Und wie wegkommen von, ich muss etwas leisten, ich muss etwas sein. Oder ich muss beurteilen, was ist richtig und falsch. Ich glaube, das hatte ich viel mehr noch früher, so, was ist richtig, was macht man, was darf man, was nicht. Und dort bin ich heute an einem ganz anderen Punkt, weil ich glaube, mit all diesen Schicksalsschlägen mehr Fragen habe mit auf den Weg bekommen als Antworten. Und das hat mich sicher barmherziger gemacht. Mhm. Und hat wie auch da im Glauben, im Sinn von, ich glaube, auf ganz vieles haben wir keine Antwort. Ganz vieles wissen wir nicht, können wir echt nicht sagen.
Mhm.
Und kann ich auch anderen nicht sagen. Wissen wir eben wirklich wie, der Glaube hat sich mehr entwickelt zu einer Frage, als zu einem Wissen, was ist richtig und falsch. Ich glaube, das kann man und nicht mehr aufrechterhalten. Wenn man so Sachen erlebt hat, kann man nicht mehr aufrechterhalten und glauben, ja, das gute Leben, das perfekte Leben ist erstrebenswert. Was ist denn wie, was habe ich denn wie falsch gemacht?
Dass du krank bist.
Ja. Genau, dann müsste es ja wie bei mir liegen. Und ich glaube, auch früher habe ich nicht so gedacht. Aber ja, wie spätestens dann habe ich wirklich gewusst, das Konzept geht so für mich nicht auf.
Mhm.
Und in dem, ich glaube, eine mega Freiheit bekommen. Gott ist gut und er hat uns gern. Und das ist wie gut.
Mhm.
Gott ist Gott und das Leben ist lebenswert, weil es es gibt. Und das ist schon wie, ja,
mhm.
Das ist schon wie ganz viel ist wie gegeben mit dem.
Aber kennst du Momente von Wut auf Gott? Weißt du, jetzt hinsichtlich all diesen schweren Diagnosen, wo du auch schon als junges Ehepaar damit konfrontiert warst?
Ich glaube, ich hatte nicht viel Wut, ich hatte viel Trauer. Viel traurig, so. Und dort wiederum ist der Glaube für mich eigentlich ein Ort gewesen, wo ich Trost gefunden habe. Ich glaube wirklich, ich habe nicht als Kind geglaubt, nur weil ich in eine Freikirche gehe, weil ich Christ bin, dass ich vor dem Leid verschont könnte bleiben.
Mhm.
Von dem bin ich nicht ausgegangen. Das war nicht das Konzept gewesen für mich. Genau. Und darum bin ich glaube auch nicht so, ich bin auch nicht so gewesen, wo wir die Diagnosen hatten, war es so ein bisschen, warum ich. Die Frage habe ich mir nie in dem Sinn gestellt. Die ist nicht gekommen. Und dadurch ist Gott für mich eigentlich wirklich eher ein Zufluchtsort gewesen. Ein Ort, wo ich weiss, es ist gut. Ich bin, Gott ist da. Das hat mir glaube schon sehr viel Halt auch gegeben. Oder gibt mir auch heute noch Halt, ja.
Es ist nachher, ja, es hat sich gut entwickelt, also mit dieser Frage, ob dein Mann wieder gesund wird, hast du können beobachten über Monate und auch die nächsten Jahre, es wird besser und er wird wieder gesund. Wo steht er? Oder wie hat es sich entwickelt?
Ja, ich muss sagen, heute, wenn ich mit Menschen arbeite, die psychisch erkrankt sind, merke ich, er hat einen mega schnellen, in dem Sinne Heilungsweg, dürfen erleben. Er hat sich da wirklich so Schritt für Schritt, ins Leben zurückgekämpft. Ich habe noch mein Studium abgeschlossen. Genau, er hat sonst noch Weiterbildungen gemacht. Wir sind dann Eltern geworden. Zweimal, genau. Es ist wirklich so, ja, es ist einfach wie, eigentlich recht schnell auch vieles wieder gut geworden. Ich glaube, es hat schon Sachen, die Zeiten haben Narben hinterlassen in unserem Leben. Ich glaube, das darf man nicht vergessen, so. Sie haben uns aber auch ganz viel gelernt, eben gut auf uns zu hören, gut auch für uns einzustehen und für uns zu sorgen. Ich glaube, mein Mann kennt seine Grenzen auch sehr gut heute. Er ist aber wieder voll, auch im Arbeitsleben und voll Vater. Das beides zusammen, ja, sehr intensiv auch ist, oder ja. Und ja, für das bin ich mega dankbar, genau, für das, ja.
Also, ihr seid älter geworden.
Genau. Dort
würde ich gerne noch ein bisschen nachfragen. Mhm. Eben, eine Schwangerschaft kann ein Risiko sein für einen MS-Verlauf. Warum denn?
Ja, da ist einerseits so, dass man vorher mit dem Medikament aufhört. Also eigentlich so mit dem, was ihm schützt. Und dann hat man, wenn man schwanger wird, Schwangerschaftshormone und die schützen ihn dann sehr. Dort hat man auch nochmal einen Schutz. Und eigentlich dann nach der Schwangerschaft und nach dem Stillen so, gibt es so eine Phase, wo die Hormone einem nicht mehr schützen, wo die wieder abnehmen. Und dann ist es eine anstrengende Phase oft mit Baby oder Kleinkind, genau. Und dann gibt es oft so einen Rebound, sagt man dem, dass eigentlich so weit dort, wo sich die Krankheit ganz lange zurückgehabt, dass die einen plötzlich dann wie einholt. Also, dass sich das gerade so wie...
Ein starker Schub.
Ja, genau. Das kann geben, genau. Und das habe ich bei beiden Schwangerschaften nicht gehabt. Also, ich habe sehr gute Schwangerschaften gehabt. Und habe auch näher eigentlich, wie nicht irgendwie, eben so gegen Ende von Schwangerschaft bei beiden, habe ich so gemerkt, ich bin müde. Das ist ein Sommerkind, war sehr heiss gewesen, genau, wo ich schon so habe gemerkt.
Im gleichen Sommer, wo, glaube ich, ich habe mich erst so gehabt, gell? Der war wirklich heiss gewesen.
Ja, genau.
Ich weiss es noch.
Genau. Und dort sicher so gut weit zu schauen. Aber ich habe es auch sehr schön gefunden. Dort hat meine Neurologin, ganz pragmatisch, schon während der Schwangerschaft, hat sie gesagt, jetzt seid ihr einfach schwanger. Und das war auch wieder so etwas gewesen. Jetzt, ja, die MS ist ein Teil, aber jetzt bin ich echt schwanger, wie andere auch schwanger sind. Und jetzt darf ich das wie feiern und geniessen. Und das ist, ja, ich glaube, auch schön gewesen. Genau, dort habe ich, ja, einfach auch, das ist für mich ein mega Geschenk, beide Mal. Keine Schübe gehabt und keine Einschränkungen, genau.
Und wie geht's dir heute? Also, du hockst hier vor mir, ich sehe absolut keine Anzeichen von irgendwelchen Beeinträchtigungen. Wie geht's dir heute?
Hey, heute geht's mir sehr gut. Genau, ich habe bis vor kurzem stetig Medikamente gehabt. Und eigentlich auch sehr wenig Einschränkungen. Es sind halt oft auch so nicht so sichtbare Sachen bei der MS. Ich glaube, das ist sicher noch wichtig zu wissen, dass viele Leute, also im Zusammenhang mit der MS kennt man auch so die chronische Ermüdung. Das ist etwas, was häufig ist, was sehr einschränkend ist. Das kennt man heute im Zusammenhang mit Corona sehr gut. Das ist bei MS sehr nahe. Also ist eigentlich das Gleiche so. Oder eben kognitive Sachen oder so, wo ich merke, wenn es zum Beispiel sehr warm ist oder so, dass ich wirklich mit der Konzentration ein bisschen Mühe habe. Oder eben auf Hitze, das macht mich sehr müde. Das kennen andere ja. Das weiss ich. Aber es ist wirklich so, glaube ich, mit der MS noch mal ein bisschen verstärkt. Genau. Und es sind so ein bisschen feine Sachen. Ich habe wirklich keine in dem Sinn offensichtliche oder starke Einschränkungen. Und jetzt ist es gerade das Neueste, ist wirklich gerade das mein letztes Medikament, das ich hatte. Habe ich sehr viele Nebenwirkungen gehabt. Da bin ich sehr viel so krank gewesen, so grippenmässig. Wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht mehr. Und habe ich mir im Voraus sehr emotional überlegt, ob ich meiner Neurologin sagen möchte, ich möchte aufhören einfach mal mit diesen Medikamenten. Habe mich fast nicht getraut. Und dann hat er schlussendlich sehr von sich aus den Vorschlag gemacht, ob man nicht mal schauen möchte, wie aktiv das MS überhaupt noch ist, wenn ich keine Medikamente nehme. Genau, weil man eigentlich sehr früh, sehr jung, schon gerade mit halt ganz starken Medikamenten hat gestartet, was ja auch gut ist, gewesen. Und gleichzeitig weiss man nie, wie sich die MS hat entwickelt ohne Medikamente. Also es ist immer ein bisschen ein Pokern, ob man wie sehr sicherheitsbedacht in diesen Prozess hineingeht oder ob man mal ein bisschen probiert. Und im Moment sind wir eigentlich wie so zu dem Entschluss gekommen, dass ich jetzt gerade mal probieren, wie ist der Verlauf ohne Medikament?
Und wieso war das so emotional für dich, zu deiner Neurologin mit dieser Idee zu kommen?
Weil es halt gleich auch sehr angstbehaftet ist. Oder das denke ich oft so. Aber in meinem Umfeld wissen viele Leute nicht, dass ich MS habe, weil es in meinem Alltag fast kein Thema ist. Und wenn ich dann so konfrontiert bin damit und weiss, morgen gehe ich zur Neurologin und jetzt muss ich mir so grosse, also für mich sehr grosse Fragen stellen. Wie fahre ich weiter? Ich will nicht mehr so häufig krank sein und gleichzeitig entscheide ich mich für ein Risiko, wo ich damit auch muss leben. Das war sehr, sehr emotional gewesen. Oder dort merke ich dann auch. Sonst ist eben damals häufig im Alltag auch nicht so das Thema. Und wenn ich mich aber so konfrontieren muss, ist es oft sehr intensiv, merke ich so.
Dann wird MS wieder wie gross zur Hauptsache. Und sonst ist sie so eine Nebensache.
Ja, sonst kann ich sie wirklich viel auch ein bisschen auf die Seite tun, ja. Genau.
Mir würde es noch ein bisschen wundern, noch mal ein bisschen auf die Glauben einzugehen. Also ein bisschen, was glaubst du heute? Und wie lebst du die Glauben? Wir haben eine Rubrik in diesem Podcast, die heisst Gott und du. Und da würde ich dir gerne in diesem Bezug ein paar Fragen stellen. Gott und du ganz persönlich. Wie erlebst du Gott in deinem Alltag?
Ich glaube, heute erlebe ich Gott, wenn ich in der Natur bin, fühle ich mich sehr verbunden mit Gott. Oder wenn ich in die Ruhe komme. Dort ist so für mich ein Ort, wo ich wie Gott kann begegnen, wo ich manchmal schon auch erlebe, dass ich das Gefühl habe, er redet zu mir, durch ein Gefühl, durch eine Wahrnehmung. oder wo ich einfach eben wirklich ganz innerlich darf zur Ruhe kommen und Frieden finden.
Gibt es eine Frage, die du hast an Gott, die bis heute unbeantwortet ist?
Viele. Ganz viele. Aber ich glaube schon, so die grösste Frage ist sicher so die Frage nach der Gerechtigkeit und sicher das Warum. Nicht auf mich bezogen. Ich glaube wirklich, dort habe ich die Frage nicht, sondern mehr so ganz universal. Wenn man so die vielen schwierigen Ausgangslagen auf unserer Welt anschaut, da habe ich schon Fragen, ja.
Und gleich ist der Glaube eine wichtige Ressource für dich. Du glaubst an einen guten Gott. Was gibt dir dort Hoffnung? Oder was lässt dich an dem festhalten, an dieser Idee?
Ich persönlich, ich wüsste auch nicht, woher es ist. Das ist das eine. Und das andere, glaube ich wirklich, ich habe Gott immer wieder auf eine ganz individuelle und persönliche Art erlebt in meinem Leben. Und das könnte ich nicht loslassen. Das ist wirklich etwas, was mir auch viel Halt gibt. Dass ich echt glaube, dass er mich liebt. Dass ich gut bin, so wie ich bin. Dass ich angenommen bin. Und dass er da ist. Das gibt mir auch viel Halt, ja.
Du hast die Ruhe noch angesprochen, die Stille. Wir nehmen ja den Podcast bei mir daheim auf und du bist da reingekommen und hast ein Zitat gesehen an meiner Wand, das bei dir daheim anhängt.
Genau.
Das heisst, Stille ist nichts für Feiglinge. Und das hat dich auch gerade angesprungen. Und vorher hast du es gerade erwähnt, eben die Ruhe, die du Gott drinnen findest. Aber eben, Ruhe ist nichts für Feiglinge, oder? Also, wie erlebst du das? Wie findest du zur Ruhe? Und was bedeutet für dich Ruhe und Stille?
Ja, es hat sicher, oder Ruhe und Stille hat sicher mehrere Ebenen. Also, die eine ist so die äussere. Wenn man sich so die äussere Ruhe und Stille kann, irgendwie einrichten oder holen. Und das andere ist die innere. Wenn man innerlich ruhig ist, bei sich ist, mit sich verbunden ist und in dem in, für mich halt auch mit Gott verbunden ist. Und finde ich ehrlich gesagt die Herausforderung mit zwei Kindern, mit Arbeiten. Wir wohnen noch gemeinschaftlich, da sind immer Leute, es ist viel ins Ein und Aus. Und, ich glaube, sich in dem in so Oasen arbeiten, ist vielleicht, also für mich, auch eine kleine Lebenskunst. Oder so Momente vielleicht auch ganz bewusst geniessen, wenn man irgendwo ist, und die bleiben stehen, ein- und ausschnaufen oder den Moment richtig leben. Ich glaube, das führt bei mir auch viel zu innerer Ruhe, wenn ich nicht nur so vom einen zum nächsten gehe.
Und warum braucht es denn Mut? Weißt du, es ist ja, Stille ist nichts für Feiglinge, also das heisst, es braucht nicht mehr durch Mut, für in die Stille zu gehen.
Ja, ich glaube, ein Ja zur Pause oder ein Ja zur Ruhe ist auch ein Nein zu etwas anderem. Vielleicht ein Nein zu der Ordnung im Haushalt. oder zu, ja, was man immer, Sachen erledigt haben, zu anderen Sachen, die man ja auch gerne will. Ich glaube, das ist der Mut, zu etwas in dem Sinn Unproduktives, hat man das Gefühl, für das einzustehen.
Was ist dein Wunsch für deine Zukunft? Also, ich habe es schon ein bisschen rausgehört, du bist nicht jemand, der mega Pläne hat und wie die Zukunft rausplanet. Aber was ist so das, was du dir wünschst, so ganz allgemein als Lebensgefühl oder als Lebenswunsch für die kommenden Jahre?
Ich glaube, wirklich so können, eine Offenheit zu behalten. Ich glaube, das ist etwas, was ich im Moment recht feiere. So, mich nicht müssen festzulegen auf Sachen, sondern wirklich auch dürfen sagen, ich kann ganz vieles nicht sagen, nicht beantworten. Das Leben nehmen, wie es kommt. In dem Innen. Und streben schon auch nach Weisheit und Ruhe im Alltag. So, noch mehr bei mir zu sein. Ich merke, ich funktioniere sehr oft im Aussen. Du mich auch im Aussen orientieren. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas, was ich noch anstrebe, dort wie noch mehr, so zu mir zu finden. In mir zu ruhen.
Die innere Ruhe.
Genau.
Hey, merci vielmal, dass du uns das erzählt hast.
Merci dir vielmal.
Mega inspirierend, mega wertvoll. Und alles, alles Gute.
Merci.
Gleichfalls. Viel innere Ruhe.
Dir auch.
Oh ja. Oh ja, innere Ruhe, das nehme ich natürlich auch gern. Für mich persönlich liegt in dieser Geschichte so viel Hoffnung und eben so viel Ruhe. Ich finde es so stark und ermutigend, wie Evelyn mit ihrer chronischen Krankheit umgeht und wie sie damit
zeigt, dass eine Krankheit an Kraft verlieren kann, je nachdem, was einem im Leben wichtig ist und was einem sonst noch durchträgt. Eine mega ermutigende Geschichte.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.